Hallo meine Lieben, ich grüße euch hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Neurobiologin, Unternehmerin und Coach. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid heute bei einer Folge, die sich drehen wird um das Thema Wankelmut. Was ist Wankelmut? Was ist es in Abgrenzung zum Thema Wagemut womöglich? Und was macht das mit uns? Woher kommt das evolutionsbiologisch? Und was hat das mit Entscheidungsfindung zu tun? Und ich gebe dir natürlich auch noch 3 Tipps an die Hand, wie du bessere Entscheidungen triffst für dein Leben. Das alles in dieser Folge. Ich freue mich riesig drauf. Bleib dran und viel Spaß. Ja, meine Lieben, was ist Wankelmut? Ich habe im Duden nachgeschlagen, Wankelmut wird auch mit Unbeständigkeit übersetzt. Das ist, finde ich, aber ein bisschen zu kurz gegriffen. In dem Wort Wankelmut steht ja auch das Wort Mut ganz zum Schluss. Und im Gegensatz zum Wort Wagemut oder Mut oder auch Beherztheit ist eine wankelmütige Person eine Person, die nicht fest entschlossen ist. Das heißt, sie schwankt zwischen mehreren Optionen ihrer Entscheidungsfindung hin und her. Und das hat meistens damit zu tun, dass die Entscheidung komplex ist, dass es mehrere Wahlmöglichkeiten gibt, dass jede einen anderen ungewünschten Nebeneffekt hat und andere, ja, die Bewertung der Ergebnisse nicht ganz klar ist. Das trifft uns leider in der immer komplexer werdenden Umwelt immer, immer mehr und sehr, sehr viele Menschen leiden unter dieser Wankelmut. Es ist auch ein Gefühl, wir hatten das schon mal in der Folge über Reue, es ist ein Gefühl, das großen emotionalen Schmerz auch hervorrufen kann, denn was passiert, wenn ein Mensch sehr wankelmütig ist? Dann ist er in seinen Entscheidungen nicht sehr sicher und ändert seine Meinung möglicherweise mehrfach oder ist jemand, der Dinge anfängt und nicht beendet und wieder anfängt und nicht beendet. Und all das ist ein sozialer Indikator für Instabilität, das heißt die Qualität der Beziehungen dieser Menschen sinkt in der Regel. Und das ist ein großes Drama, denn wie wir wissen und ja, wie die Neurophysiologie und die Verhaltensbio, die Bindungsforschung und viele, viele andere Traumatheorie, alle das belegt haben, zeigt es uns, dass die Qualität der Beziehungen im Prinzip im menschlichen Leben einen riesengroßen Anteil an unserem Wohlbefinden hat. Und das heißt jetzt nicht, dass die quantitativ, also dass man 500 Freunde haben muss, das ist sogar, ja, also man weiß aus der Primatenforschung, dass ein Mensch in Anlehnung an unsere nächsten Verwandten, das sind dann Bonobos und so weiter, etwa 5 bis 10, manchmal sogar 12, kommt drauf an, welche Studie man dazu verfolgt und welche am plausibelsten vom Design und so weiter von der Aufbereitung für einen ist. Wenn wir sagen, dass wir so im Schnitt 10 wirklich innige Beziehungen führen können, dann ist die Anzahl gar nicht so sehr entscheidend. Das ist ja wirklich eine überschaubare Anzahl. Aber es gibt ja neben den innigen Beziehungen vielleicht auch noch einige andere in der 2., 3., 4. Schale. Also wenn wir mal vom Bohrschen Atommodell ausgehen. Und dann ist die Fülle an Beziehungen, also wenn wir so wollen, die Gesamtheit der Beziehungen, die ein Mensch führt, in Beruf, in Nachbarschaft, in der Familie, mit Freunden und so weiter und so fort, dann ist diese Gesamtheit der Beziehungen, wenn wir daraus einen Quotienten bilden und sagen, 1 ist sehr unglückliche Beziehung und 10 ist der Oberknaller, dann ist dieser Wert, der ist extrem entscheidend für die Zufriedenheit und das Glück, das wir in unserem Leben verspüren, weil wir zutiefst Herdentiere sind und zutiefst soziale Wesen. Jetzt kommt Wankelmut mit ins Spiel in diesem Kontext. Je wankelmütiger eine Person ist, desto weniger Klarheit sendet sie aus in ihren Entscheidungen und desto weniger zuverlässig wirkt sie auf andere. Und Zuverlässigkeit oder Verbindlichkeit ist in emotionalen Bindungen einer der Faktoren, der Vertrauen schafft. So, und diese Wankelmut, die korrodiert diese Zuverlässigkeit und das Vertrauen. Dann funktionieren Beziehungen oft nur in Konstrukten, wo sich die eine Seite daran gewöhnt, dass der andere einfach emotional nicht verfügbar ist und so weiter. Also das sind so Themen, die, wenn wir sie ins Extreme führen, sehr einsam machen. Und das ist jetzt wirklich ein sehr extremes Bild. Wankelmut zu einem gewissen Prozentsatz und zu einem gewissen Grad haben wir alle in uns. Und jeder Mensch ist mal mehr wankelmütig oder mal weniger wankelmütig in seinem Leben. Das ist auch komplett normal. Gerade wenn man schwere und wichtige und ja, Entscheidungen mit großer, großer Tragweite trifft, dann ist man eher vielleicht mal wankelmütig, als wenn wir einfach nur aussuchen, was wir abends im Restaurant von der Karte wählen möchten. Aber es empfiehlt sich auch da wieder, wenn der Wankelmut in unser Leben zurückkommt und wenn die die Unbeständigkeit in unserem Wesen Einzug hält, dann lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und zu überlegen, wie treffe ich eigentlich meine Entscheidungen. Ich werde dir ja gleich ein paar Tipps mitgeben, wie man bessere Entscheidungen trifft oder mehr Ruhe und mehr Frieden und auch Erfolg mit seinen Entscheidungsfindungen hat. Aber vorerst vielleicht ein paar kleine Zitate zum Thema. Da komme ich zu meinem All-Time-Favorite, Johann Wolfgang von Goethe. Der hat ja den Götz von Berlichingen geschrieben. Ein sehr bekanntes Werk, da geht es um einen Ritter, der Bauernkriege gewonnen hat. Und das spielt im Fränkischen. Und weil ich nun mal auch Fränkin bin, deswegen habe ich mir das irgendwann mal gemerkt. Also es spielt, glaube ich, in Bamberg. So, und im Götz gibt es die Adelheid. Die Adelheid diskutiert an einer bestimmten Stelle mit Weißlingen. Das ist ein Typ und also ein typisches Mann-Frau-Thema. Er erzählt etwas, wie er Frauen sieht und sie kontert darauf hin. Und zwar sagt sie: Deklamiert wieder die Weiber. Der unbesonnene Spieler zerbeißt und zerstampft die Karten, die ihn unschuldigerweise verlieren machen. Aber lasst mich euch von den Mannsleuten erzählen. Was seid denn ihr, um vom Wankemut zu sprechen? Ihr, die ihr selten seid, was ihr sein wollt und niemals, was ihr sein solltet. Also ein vernichtendes Urteil gegenüber der Männerwelt von Adelheid aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe, musste ich sehr lachen. Und ansonsten habe ich noch ein Werk rausgefunden von Richard Wagner. Richard Wagner hat eine Oper geschrieben, die heißt Der Novize von Palermo oder ich glaube, man kennt sie eher unter Das Liebesverbot. Und die Geschichte geht zurück auf auch einen wahrscheinlich noch bekannteren Autor, nämlich William Shakespeare. Und Shakespeare hat eine Komödie geschrieben, die hieß oder heißt immer noch Maß für Maß. Und die steht neu auf in der Geschichte von Richard Wagner in dieser Oper. Und das Ganze spielt in Palermo. Und was macht diesen Novizen von Palermo aus? Also die Geschichte ganz grob, es geht um Claudio. In Palermo gibt es neue Gesetze und die verbietet Wollust und verschiedene ungezügelte Bräuche im Karneval. Und Claudio trifft es als erstes, denn er hat in genau dieser Zeit seine Geliebte geschwängert mit Namen Julia und muss jetzt darum fürchten, ins Gefängnis zu kommen. Und ihm zur Seite springt seine Schwester Isabella. Und zwischen den beiden Geschwistern entsteht ein Schlagabtausch. Und auch da wieder aus der Feder eines sehr bekannten Autors, aus dem Mund einer Frau in der Geschichte, nämlich in dem Fall Isabella, kommt der Wankelmut wieder hervor. Sie lässt nämlich Claudio ihren Bruder zum Schluss fallen und sagt: So sei es, für seinen feigen Wankelmut sei er durch Ungewissheit seines Schicksals, das sich so lang ihm berge, streng bestraft. Also das mal zwei Beispiele aus der Literatur. Es gibt aber auch noch sehr viel aus der römisch- und griechischen Mythologie. Und ja, von dem her ist es ein zutiefst menschliches Thema. Und ich liebe es immer, kleine Ausflüge in die Literatur zu machen oder in andere Wissenschaften, in die Architektur, in die Kunst. Ja, ähnlich wie bei der Reue, um sich anzugucken, wie hat die Menschheit dieses Thema bisher verarbeitet und was haben sich Künstler und Universalgelehrte dazu gedacht, denn ich habe immer die Vorstellung, wenn wir universelle Fragen haben in diesem Leben, also Fragen wie, was ist Glück oder wohin gehen wir nach dem Tod oder was ist der Sinn des Lebens, dann sollten wir aus verschiedensten Ecken der Erde und in verschiedensten Ideologien eigentlich eine sehr universell humanmenschliche Antwort darauf haben. Ja, aber Wankelmut, wir kennen jetzt ungefähr den Begriff, ich habe ihn ungefähr 1 Million Mal ausgesprochen, weil ich ihn so schön finde, also von der Phonetik gefällt er mir sehr gut, das Wankelmütige, finde ich ein ganz tolles Wort. Was macht das jetzt mit dem Gehirn? Kommen wir zur Neurobiologie zurück. Es gibt eine Arbeitsgruppe an der Universität in Zürich rund um den Forscher Christian Ruff und der ist Neuroökonom und hat in verschiedenen Experimenten getestet, wie Entscheidungsfindung funktioniert. Auch eben mit bildgebenden Verfahren im Gehirn und hat sich bestimmten Entscheidungsmustern gewidmet und hat daraufhin mit nicht-invasiver Gehirnstimulation eine wirklich extrem interessante Erkenntnis gewonnen. Vorher, bevor ich euch erkläre, wie er das gemacht hat und was rauskam, müssen wir jetzt einmal eine kurze Kategorie von Entscheidungen unterteilen. Es gibt die sogenannten sensorischen Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, die wir, also ja, wie das Wort schon sagt, sensorisch, das heißt, wir nehmen mit unserer Sensorik, mit unseren Sinnesorganen Informationen aus der Umwelt auf und bewerten die und konsolidieren und führen dann eine Entscheidung durch. Also zum Beispiel, ich nehme zwei Stücke Obst, Apfel, Banane oder Apfel, Birne und die Frage ist, ist der Apfel schwerer als die Banane? Also dann sammle ich Informationen, ich nehme das in die Hand, ich versuche das rauszufinden, Schwerkraft und so weiter und fälle dann eine Entscheidung. Das ist eine sogenannte sensorische Entscheidung. Mit diesen Entscheidungen tun wir uns in der Regel leichter. Ich sage in der Regel, es gibt Ausnahmen. Und die andere Form von Entscheidungen sind die sogenannten präferenzbasierten Entscheidungen. Das sind jetzt Fragen wie, magst du den Apfel lieber oder die Banane? Oder magst du den Pfirsich lieber oder die Erdbeere? Und geht so in die Richtung, was möchte ich lieber, was mag ich lieber tun? Quasi ein eigener Gefühlsausdruck von, was liegt mir lieber? Und diese Entscheidungen, genau um die geht's, das sind oft die Entscheidungen, bei denen Personen sehr wankelmütig sind. So, was hat jetzt der Herr Ruf gemacht? Der hat sich Probanden hergenommen und hat die sowohl sensorische als auch präferenzbasierte Entscheidungssettings, hat die Person da reingesetzt und hat gemessen, wie wankelmütig die sind. Zu Englisch Fickleness, finde ich ein sehr witziges Wort. Genau, der hat dann eben das alles gemessen, wie lange die gebraucht haben, um sich zu entscheiden und so weiter und so fort. Und hat dazu sich auch die Gehirne angeschaut. Und die erste Erkenntnis, die er hatte, ist, bei den sensorischen Entscheidungen tun wir uns nicht nur leichter, sondern da ist unser Gehirn in bestimmten Arealen miteinander im Austausch. Nämlich einmal dieser präfrontale Kortex, das ist hier vorne, das ist hinter der Stirn quasi, und der parietale Lappen, den haben wir einmal links und einmal rechts, hinter der Stirn quasi so seitlich am Kopf. Und die sprechen miteinander, diese Areale tauschen sich aus und wir können dann relativ zügig diese Entscheidung treffen. Hingegen bei den präferenzbasierten, also den Was-möchte-ich-tun-Entscheidungen, gibt es gerade bei den Personen, die sehr wankelmütig sind, da kommen sie, also da gab es eine große Probandenzahl, die sich sehr schwer getan hat mit dieser Art von Entscheidung. Und genau bei dieser Gruppe sprechen diese bestimmten Areale miteinander eben nicht mehr so gut. Und das erinnert mich jetzt an Folgendes. Wir hatten schon einmal das Phänomen besprochen, dass bestimmte Hirnareale nicht mehr im Austausch stehen, wie sie eigentlich sollten. Nämlich, wer sich erinnert, beim Thema Essstörungen. Da hatte ich von einer Studie berichtet, die herausgefunden hat, dass bestimmte Areale im Gehirn, Fusiforms heißen die, aber es ist auch völlig wurscht, wie sie heißen, bei der Körperschemastörung nicht mehr gut miteinander kommunizieren und dann tatsächlich das Gehirn missverständliche Signale sendet. Also quasi, wenn wir uns vor den Spiegel stellen und unsere Körpergrenze mit den Augen erfassen, wir uns tatsächlich aufgrund dieser Informationen im Kopf dicker oder dünner sehen, als wir wirklich objektiv wahrnehmen an der Stelle, weil diese beiden Areale im Hirn das falsch, nicht falsch, sondern einfach nicht mehr miteinander im Austausch stehen und das ja falsch zurückgeben. Und das ist jetzt mal wieder ein klassischer Fall davon, dass ein Gehirn ein sehr komplexer Apparat ist, der eben in verschiedensten Bereichen miteinander in Synchronisation besteht. Und wenn diese Synchronisation aus den Fugen gerät, die Balance verliert, dann entstehen zum Beispiel diese, ich bin zu dick und bin es eigentlich gar nicht. So, und was können wir jetzt daraus lernen? Auf einer Metaebene haben wir hier einen ähnlichen Fall. Im Detail ist es natürlich sehr viel unterschiedlicher, aber nur damit ihr hier einmal quasi das höhere Muster einmal mitbekommt. So, was machte jetzt dieser Herr Ruf? Der hat sich bei den präferenzbasierten Entscheidungssettings die Menschen vorgenommen und hat jetzt einen nicht-invasiven, also einen nicht-schädigenden Strom, wenn man so will, eine Spannung, eine Gehirnstimulation angelegt. Also keine Sorge, da gibt es Ethikkommissionen, also die Probanden waren da alle freiwillig dabei. Und hat jetzt durch diese Stimulation das Gehirn wieder angeregt, in diesen Bereichen miteinander zu sprechen. Und siehe da, die Wankelmütigkeit, also die Zeit, in der die eben geschwankt sind, die konnte reduziert werden. Was heißt das jetzt konkret für uns heute? Ja, wir müssen unser Gehirn wieder daran gewöhnen, miteinander, also bestimmte Bereiche wieder miteinander zu versöhnen und zum Sprechen zu bringen. Und wenn wir jetzt kein neurophysiologisches Labor im Hintergrund haben, wie können wir das zum Hausgebrauch selber machen? Große Preisfrage. Ich habe es schon sehr, sehr oft an verschiedensten Stellen angebracht. Trommelwirbel mit Meditation. Und für allejenigen, die jetzt skeptisch zu Hause im Sessel sitzen und sagen, ach nee, nicht schon wieder, ach Mensch, immer die mit ihrer Achtsamkeit. Ja, Meditation ist einfach die Königsdisziplin im Synchronisieren. Und ich würde euch auch gerne einen weiteren Grund nennen, warum das so wirkungsvoll ist. Denn was ist Meditation oder warum funktioniert das so gut? Wir haben, kleiner Exkurs zum Thema Hirnwellen, sogenannte Brainwaves. Wir haben die Gehirnwellen in verschiedenen Frequenzbändern. Und was sind das für Frequenzbänder? Warum? Das sieht so aus wie so ein kleiner Zickzack, manchmal schneller, manchmal höher und so weiter. Und warum gibt es die? Die gibt es, weil wir Nervenzellen in unserem Hirn haben, die kleine elektrische Impulse miteinander austauschen. Und je mehr Zellen das gleichzeitig machen, desto höher wird der Ausschlag, also desto höher wird die Amplitude. Und je mehr Zellen miteinander gleichförmig funken, desto, das sind eben diese verschiedenen spezifischen Frequenzbänder, desto unterschiedlichere Muster gibt es in diesen Wellen. Und es gibt jetzt das Alpha-Band, das Beta-Band, Gamma, Theta und so weiter, einfach durchnummeriert nach der Entdeckungszeit. Also Alpha hat man zuerst entdeckt, Beta das zweite, was man beschrieben hat und so weiter. Und die stehen jetzt für bestimmte Bewusstseinszustände. Also von extrem wach und fokussiert bis schlafend Tiefschlaf. Und wir nehmen das Beta-Band, das ist so das typische, es wird noch unterteilt, aber nehmen wir es mal im Ganzen. Beta steht so für Konzentration und Wachheit und Fokus. Also wer jemand zu Hause und möchte schnell was abarbeiten, der kann sich Beta-Wave-Musik auf die Ohren packen und kann sich irgendwie einen 30-Minuten-Sprint aufs Handy einstellen und dann flutscht die Sache. Dann das Alpha-Band, da geht es schon um Assoziation, um kreative Zustände, um kreatives Denken. Und je weiter man dann quasi in diesen Frequenzbändern weiterschreitet, desto eher wird es ein Zustand von Trance. Und es gleitet quasi langsam vom Wachzustand in den Schlafzustand. Und dann gibt es die sogenannten, es gibt dann noch Delta und wie nicht alle heißen, Gamma, Theta und so weiter. Und für uns noch interessant sind die Theta-Wellen. Die Theta-Wellen werden vor allem bei tiefer Meditation gemessen. Da gibt es auch sehr interessante Untersuchungen an tibetischen Mönchen, die irgendwo in der Röhre liegen, während sie meditieren. Es ist wirklich, da gibt es sehr, sehr, sehr viel schon von Hirnforschern. Auf alle Fälle, diese Theta-Wellen sind quasi das Tor in unser Unterbewusstsein. Die synchronisieren unseren Gehirn wieder miteinander, also linke Seite mit rechter Seite. Die schicken gleichförmige Wellenbewegungen durch dieses ganze Netzwerk an Zellen und haben eben diese Fähigkeit, links und rechts und bestimmte Areale wieder miteinander in Kommunikation zu bringen und einmal kurz gleichzuschalten, damit man danach wieder die Funktion hochfahren kann. Und weil genau diese Theta-Wellen einfach bei Meditation trainiert werden, also man kommt dann von einem Beta-Zustand in den Alpha und in den, ich glaube, Delta kommt dazwischen noch, ich müsste jetzt nachschauen, in Richtung Theta, weil wir immer weiter in diesen Trance-Zustand kommen, bis wir, wenn wir Meditation oft praktizieren, ist das ein potenzieller Schritt, um Areale im Gehirn wieder miteinander zu synchronisieren, die vorher eben nicht mehr miteinander im Austausch standen. Und deswegen ist Meditation so ein unfassbar wichtiges und wertvolles und wirkungsvolles Tool. Wer jetzt sagen kann oder von sich behauptet, nee, Meditation wirklich beim besten Willen, das kriege ich nicht gebacken, erweitern wir den Fokus und nehmt Achtsamkeitsübungen mit rein. Denn Achtsamkeit ist nochmal der größere Überbegriff und da geht es auch in dem Sinne um Wahrnehmungs- oder Fokussteuerung und um Körperwahrnehmung. Und der noch größere Überbegriff, in dem auch eben Körperübungen drin sind, die auch helfen, das Gehirn in einen sehr, sehr großen Entspannungszustand zu bringen und die auch schon die Vorstufe zu diesen Theta-Wellen ansteuern können. Das heißt, Achtsamkeit und Meditation. Ich kann euch auch also von wärmstens empfehlen, ein Buch, das gibt es auch, glaube ich, als Hörbuch kostenlos bei Spotify, Meditation für Skeptiker. Ist von einem Neurobiologen geschrieben, also könnt ihr euch wirklich mal anhören. Da sind auch Beispiele, also durchmoderierte kleine Meditationen mit dabei für den Einstieg. Wirklich sehr wärmstens zu empfehlen. Und jetzt möchte ich euch trotzdem noch 3 Tipps mitgeben, wie ihr, wenn ihr wankelmütig seid, bessere und glücklichere und zufriedene Entscheidungen trefft in eurem Leben. Der erste Tipp, den ich euch geben kann aus eigener Erfahrung ist, werdet euch bewusst, was ihr möchtet. Klingt super einfach, ich sag gleich noch was dazu. Und reduziert Komplexität. Für mich hängen die beiden Dinge zusammen. Was meine ich mit, werdet euch bewusst, was ihr möchtet? Es sagt sich immer so einfach, aber ist in der Praxis, ja, wie man weiß, sehr schwer. Zu wissen, was man möchte. Zu wissen, was man möchte, bedeutet, wir setzen uns mit unseren eigenen Werten auseinander, mit unserem eigenen Gefühlskompass. Wir setzen uns auseinander, möchte ich hier stehen für die Klarheit, für die Leichtigkeit, für die Gesundheit, für welchen Wert auch immer. Werdet euch klar, was diese Entscheidung zu einem höheren Wert in eurem Leben beitragen kann. Und dann hört auf euren Bauch und werdet euch bewusst, was ihr möchtet. Das ist mal die erste Sache. Und da gibt es diesen Beisatz, reduziert Komplexität. Das ist aus eigener Erfahrung von mir ein häufiger Grund, warum ich mich mit Entscheidungen sehr schwer getan habe. Die meisten Entscheidungen, die wir heute treffen in unserer aktuell sehr interdependenten Welt, also wo alles miteinander verstrickt ist, wo Riesenevents kommen ohne Vorhersagbarkeit und so weiter, also in komplexen Systemen, da fällt es uns natürlich umso schwerer, weil wir nicht absehen können, was hat das für eine Auswirkung. Und deswegen sage ich euch, werdet euch bewusst, was ihr möchtet. Ich gehe dann immer vor, ich nehme mir 2, 3 Werte aus meiner Palette, teilweise auch nicht unbedingt die Top 5, die ich immer überall stehen habe bei mir, die einfach so in mir hochkommen, wenn ich bei dieser Entscheidung mich mit dieser Entscheidung trage und schwer tue, schreibe die auf und versuche dann aufgrund dieser Werte die Komplexität der Entscheidung runterzubrechen. Das heißt, also wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich meinen Job wechseln soll. Und es stehen jetzt mehrere Optionen zur Auswahl. Es kommen natürlich immer noch mehr Entscheidungen dazu, denn wenn wir unseren Job wechseln möchten und wir in diesen Raum treten, dann kommt meistens das Leben und wird uns wirklich prüfen auf Herz und Nieren und uns all die Optionen reindonnern, die wir die ganzen Jahre, wo wir ganz verzweifelt auf der Suche waren, nie hatten. Und all die Verführungen liegen auf einmal im Raum. Das ist mir so oft in meinem Leben passiert und es ist wirklich fast ein Naturgesetz der Anziehung. In dem Moment, wo wir uns diesem Raum öffnen, es darf jetzt Veränderung kommen. Da prüft uns das Leben. Und ich gucke mir dann diese 3 Werte an. Also was möchte ich mit meinem zukünftigen Job zum Beispiel zu meinem Wert Gesundheit beitragen oder zu meinem Wert Wachstum oder zu meinem Wert Freiheit. Und dann breche aufgrund dieser 3 Werte die Entscheidungsmöglichkeiten runter und lege Kriterien fest, anhand dessen ich erkenne, okay, wenn ich jetzt diesen Job habe und ich komme zum Beispiel keinen Abend vor 20 Uhr raus in diesem Job wieder erwarten, trägt es dann zur Freiheit bei? Nein. Trägt es dann zum Wachstum bei? Könnte sein. Trägt es zur Gesundheit bei? Wahrscheinlich eher nicht. Und so versuche ich das quasi in einem Cluster abzuarbeiten. Und dadurch, dass ich eben Kriterien festlege, die aufgrund meiner Werte entstehen, habe ich meistens danach einen klareren Blick auf diese unfassbar vielen Wahlmöglichkeiten. Ihr könnt euch euer eigenes eure Matrix oder euer Kriterienboard oder wie auch immer ihr das machen möchtet, entwerfen. Der Oberbegriff dazu ist, reduziert Komplexität und werdet euch klar, was ihr möchtet. Der zweite Tipp ist, wir haben einen Verstand, eine Ratio und wir haben Gefühle. Das eine ist, ein Instrument der Ratio sind Gedanken und das andere Instrument sind eben, ja, unseres Herzens, wenn wir so wollen, sind Gefühle. Und vielleicht auch unseres Bauchs. Bauch und Herz gehört oft eher so zusammen. Beide Seiten müssen miteinander arbeiten, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ich habe in meinem Leben sehr oft Entscheidungen aufgrund einer Sache geführt. Entweder ich hatte ein ganz schlechtes Bauchgefühl und habe dann nicht auf meine sogenannte Intuition vertraut und habe dann quasi eigentlich aufgrund einer alten Prägung und eines alten Traumas mich falsch entschieden und hielt es fürs Bauchgefühl und gespürt, dass die Entscheidung nicht richtig war für mich. Was passiert jetzt, wenn wir das Beste aus beiden Welten zusammenholen? Das eine, Intuition, Bauchgefühl, Herzgefühle, das wird immer dann laut, wenn wir leise werden. Das heißt, wenn wir uns aus der äußeren Welt zurückziehen und Zeit mit uns selbst verbringen. Zeit mit uns selbst ohne Ablenkung. Zeit mit uns selbst ohne Ablenkung. Ich sage das so bewusst, weil es mir auch wahnsinnig schwer fällt. Nichts tun. Ohne andere Menschen, ohne Bücher, ohne Videos, ohne YouTube, ohne Handy. Mit einem weißen Blatt und einem Stift allerhöchstens. Und vielleicht Musik oder einem guten Essen, einer Bergwanderung, einem Strand, einem Fluss, einer grünen Wiese, wo der Wind durchzieht. Vielleicht einem Tier, ein Tier, das nicht so aktiv ist, meinetwegen. Wirklich das, was im Inneren passiert, Intuition, Bauchgefühl, Herz, Gefühle, das wird dann erst lauter, vor allem wenn man es nicht oft trainiert, wenn es im Außen leise wird und wenn ihr euch wieder auf euch zurückbesinnt. Und wenn dieser Teil geschafft ist, wenn ihr euch darüber klar werdet, dann kann man auch die Ratio befragen und dann kommen diese ganzen guten Argumente oft hoch. Und dann ist man auch nicht mehr in der Panik, etwas kurzfristig entscheiden zu müssen und ist überwältigt von der Angst, sondern dann ist meistens die Ratio auch ein guter Ratgeber und dann kann man abwägen. Und nur da, wo eine Entscheidung gefällt wird, auf der Mitte von Ratio und von Herz, nur da entsteht wirklich eine Entscheidung, die später auch nicht mehr umgeworfen werden möchte. Das ist der Tipp Nummer 2, versöhnt diese beiden Anteile. Und der dritte Teil ist ganz, ganz einfach. Schlaft eine Nacht drüber. Ich musste eine Nacht drüber schlafen, ist, glaube ich, ein Satz, den jeder schon mal gehört hat oder vielleicht auch schon ausgesprochen hat. Das ist eine sehr, sehr alte und sehr, sehr gute und ja durch und durch ja heilsame Aussage. Denn was passiert? Wir hatten es gerade eben. Wir kommen vom aktiven Zustand, von Beta-Wellen, Alpha-Wellen und so weiter in den Schlafzustand. Und im Schlafen entspannt sich unser Gehirn
unser ganzes System, unser Gehirn wird einmal durchsynchronisiert, es wird aufgeräumt, unser Immunsystem macht seine Arbeit, unsere ganzen Regenerationsfähigkeiten kommen. Ihr könnt euch auch gerne die Folge anhören zur Aktivierung von Selbstheilung. Nachts ist ein ganzer Selbstheilungsapparat in Gange. Ja, nach so einer guten Nacht voll Schlaf, einer guten Nacht voll Schlaf, dazu gehören 7-8 Stunden, ein kühler Raum, eine behütete Umgebung, Ruhe, kein Termindruck am nächsten Tag. Nach einer guten Nacht sind die meisten Entscheidungen, die man vorher in Abwägung der anderen beiden Tipps, nämlich einmal in Einklang mit Ratio und mit Gefühl und im Einklang von meinen Werten und Kriterien, die ich festgelegt habe, um die Komplexität zu beherrschen, meistens sieht man dann sehr viel leichter und sehr viel besser und sehr viel klarer. Und deswegen sind das meine drei Tipps. Ich verfolge sie selber und mir hat das geholfen, mit in meinem Leben klarzukommen. Und das ganz ohne nicht-invasive Gehirnstimulation nach Christian Ruff. Ich werde euch die Quellen natürlich trotzdem verlinken in der Infobox und hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch was geholfen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über Feedback. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit. Es ist wirklich ein großes Geschenk. Die Community wächst und ich bin jedes Mal ums Neue beeindruckt, dass mir immer mehr Menschen schreiben und zuhören und ich immer mehr lernen darf und so tolle Gespräche führe. Ich bin unendlich dankbar für diese Community. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch eine gute Zeit mit klaren Entscheidungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.